Heute geht es wieder um unsere Wohnung im himmlischen Haus und um Einrichtungstipps. Das heißt, auch ganz praktische Dinge, die man ausprobieren kann, die man mitnehmen kann. Letztes Mal auch dieses Thema, da ging es um die Demut und dass wir uns mit Demut in den Vorhof des Heiligtums Gottes begeben. Dass ein Tag in den Vorhöfen des Tempels schöner als 1000 Tage auf der Erde. Und dieses Bild, ich weiß nicht, ob ihr dies nachvollziehen könnt, dass es Dinge im Leben gibt, Augenblicke im Leben, die sind so schön, die überstrahlen so viele Tage und Jahre im Leben, dass man sich wünscht, es würde solche Augenblicke öfters geben. Und heute möchte ich euch einladen, mit zum Heiligtum zu schauen. Also nicht im Vorhof zu bleiben, sondern dieses Wagnis, das Heiligtum zu betreten, eingehen. Ausgangspunkt ist der Vers, den uns Thorsten Richter mitgegeben hat, aus Epheser 4, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, sagt Paulus, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Und ich finde, es passt sehr gut zum Heiligtum, wenn wir dies mit Langmut angehen. Aus dem einfachen Grund, weil wenn es in uns wirklich der Wunsch ist, in dieses Heiligtum zu kommen, zu treten, dann ist nichts mit schnell, schnell. Nichts mit mal kurz. Geht nicht. Funktioniert nicht. Sondern wenn ich anderen gegenüber langmütig sein will, so wie das der Paulus sagt, muss ich ja erstmal in mir selbst langmütig werden. Geduld üben. Zeiten nehmen, wie sie sind. Doch dazu mehr. Ich hatte letztes Mal ein Bild gezeichnet von der Stiftshütte. Und vielleicht ist euch das noch etwas im Bewusstsein. Also es ist ein großer Zeltbereich, der abgegrenzt ist mit außen, wie nennt sich das, Zelttüchern, die im Bereich vor fremder Einsicht schützen. Und dann kommt man in den Vorhof dieses Tempelbereichs und dann findet man zu Anfang vor einem direkt, was steht da? Macht mal eure Augen zu, schließt mal so, guckt mal, was steht da. Was seht ihr dann? Ihr kommt in den Vorhof, da ist ein breiter Vorhang, der als Eingang dient. Und dann seht ihr erstmal, was seht ihr da? Irgendwas steht da. Etwas Gewaltiges.
Entweder der Räucheraltar oder die Bundeslade.
Nein, noch nicht. Im Vorhof steht ein großer Opferaltar. Also Altar war schon gut, aber der Räucheraltar, da kommen wir heute zu, der Opferaltar ist groß. Da müssen ja Tiere und Tierstücken draufpassen zum Opfern. Also das ist schon etwas martialisch, den alten Kulturen angemessen, aber es hatte seinen Grund. Und nach diesem großen Opferaltar mit seinen Hörnern befand sich ein weiteres Utensil des Tempels, des Vorhofs. Ist auch sehr praktisch. Da steht ein großes Becken mit Wasser, genau, ein Wasserbecken. Und da ja dieser Tempel nach diesem Urbild gefertigt ist und dieses Urbild eigentlich jeder Mensch in sich trägt, jeder kann es sehen, wenn ihm die Augen geöffnet werden, so ist dieser Tempel auch nichts anderes als das, was uns in uns begegnen kann. Und da steht dieser Opferaltar dafür, dass im Leben so viel Ungutes passiert, so viel was man später bereut, wo man sagt, hier sind Verhältnisse kaputt gegangen, hier ist überhaupt nicht das Schöne gewesen und jetzt muss ein Tier sterben, damit der Mensch leben kann. Eine Stellvertretung ist das. Eigentlich wäre das Leben des Menschen zu Ende mit dem, was er für einen Mist gemacht hat, weil ab diesem Zeitpunkt lebt sich's nicht mehr schön. Aber da ist dieser Tempel, diese Stiftshütte dafür da, dass das Leben in einem Volk weitergehen kann, dass es wieder in einer guten Weise weitergehen kann. Nicht mich miteinander vollgiften und einander übel nehmen und Augen auskratzen und sonst noch was, sondern dass man wieder versöhnt wird miteinander. Dass man wieder in die Augen gucken kann, dass man wieder in die Nähe rutschen kann. Absolut notwendig. Und das haben die gelernt mit ihrer Stiftshütte. Und dieses Wasserbecken, also unser Opferaltar, wir wissen, dass unser Herr Jesus Christus für uns gestorben ist. Er ist geopfert worden, damit wir leben können. Und dieses Becken dahinter, dieses Reinigungsbecken, auch das kennen wir als Christen. Es ist die Taufe. Es ist diese Handlung dafür, dass ein Mensch abgewaschen wird. Dass er wieder neu anfangen kann, neu gereinigt sein kann und damit auch wieder seine ursprüngliche, fröhliche Kindlichkeit empfangen kann. Als Kind Gottes. So ist dieser Vorhof schon mal eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, um in dieses Heiligtum zu kommen. Und in dieses Heiligtum durften damals auch nur Priester und die mussten auch besonders rein sein. Die durften zum Beispiel keinen Toten berühren. Nicht mal ihre eigenen Verstorbenen. Sie mussten ein Beispiel der Reinheit im Volke sein. Und sie hatten auch eine spezielle Zeremonie, in der sie selbst rein wurden. In diesem Heiligtum wohnt ein ganz besonderer Spirit. Spirit, das ist ja ein Geist, ne? Also, ich weiß nicht, ob der Begriff bekannt ist. Welcher ist das? Der Heiligtumsgeist. Wie sagen wir Christen geläufiger dazu? Der Heilige Geist, genau. Und wir wissen ja, dass der Heilige Geist im Menschen wohnen will. Da haben wir wieder diesen Tempel in uns selber drin. Und jeder von uns hier kann in dieses Heiligtum gehen und den Heiligen Geist erwarten. Anders als draußen im Vorhof ist im Heiligtum Stille. Das, was ich sehe, ist zu meiner Linken ein Leuchter, ein Lichtspender für die Augen, das Licht empfangen. Zu meiner Rechten das Licht. Zu meiner Rechten ein Tisch mit Broten drauf. Für jeden Stamm Israel ein Brot. Der Schaubrottisch. Wir als Christen haben im symbolischen Zugang im Abendmahl. Da werden Brote ausgeteilt. Und geradeaus befindet sich, jetzt kommen wir dazu, da befindet sich der Räucheraltar. Und der Priester hat die Aufgabe, neben dem Hinstellen des Brotes einmal wöchentlich und dem Pflegen des Leuchters zu räuchern, ein Räucheropfer zu bringen. Und das alles bedient drei Sinne. Das Schauen, das Schmecken, vielleicht auch das Riechen dazu, und jetzt im Brot, aber als Räucheraltar das, der Duft. Der Geruch. Und so ist es, wenn wir im Heiligtum sind. dann brauchen wir keine Erklärungen, wir brauchen keine Logik, wir können es auch kaum beschreiben. Wir sind einfach da und genießen. Wenn ihr das kennt, ab und zu mal, selten, dann wisst ihr, ihr seid im Heiligtum Gottes. Was ganz Kostbares. Vielleicht ist es gar nicht so, wie man sich das vorstellt, wie es sein muss, sondern es ist viel alltäglicher, viel profaner. Wir schauen nachher mal. Ich lese uns eine Geschichte von Jesus aus Lukas 9, die Verse 28 bis 36. Es geschah aber etwa 8 Tage nach diesen Worten, dass Jesus Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts und sein Gewand wurde weiß, strahlend. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm. Es waren Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die, die mit ihm waren, waren beschwert vom Schlaf. Als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit und die 2 Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Lasst uns 3 Hütten machen. Dir eine und Mose eine und Elia einer. Und er wusste nicht, was er sagte. Als er aber dies sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Und sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte: Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und während die Stimme geschah, war Jesus wieder allein. Und sie schwiegen und verkündeten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Die 3 Jünger, der Petrus, wer war es noch? Johannes und Jakobus, die wollten gar nicht mehr weg. Als sie dies erlebt hatten, gedieh in ihnen die Langmut. Es ist gut, dass wir hier sind. Hier möchte ich bleiben. Die Zeit kann ewig dauern. Lass uns Hütten machen. Nicht für uns, nein, für euch. Die waren schon wieder weg, nein. Hütten zum Verweilen. Hier will ich bleiben. Wie geht es euch? Ist es so, dass manchmal Heiliges in Eile getan wird? Also Heile mit Eile? Dass man schnell noch das Morgengebet sprechen muss, bevor es auf Arbeit geht? Oder kurz noch gebetet wird, kurz, dass auch ja alle wissen, keine Sorge, es langweilt nicht. Die Losung noch fix lesen, eingeworfen, fertig, reicht. Falls euch das bekannt vorkommt, dann habe ich eine schlechte Nachricht. Das könnt ihr, glaube ich, auch ebenso gut sein lassen, ist vielleicht sogar besser. Weil es macht ein falsches Bild vom Heiligtum. Es suggeriert, das ist das Heiligtum und es ist es nicht. Das ist also schwierig. Wenn ich ins Heiligtum möchte, brauche ich Zeit. Meine Seele muss mitkommen. Die kann nicht mal fix, weil das vielleicht noch so im Rezeptbuch steht. Das funktioniert nicht. Deswegen mein erster Tipp, hier auch im Gottesdienst oder wo wir sind, wenn wir irgendetwas Heiliges tun, um Gott zu nahen, dann sorgt dafür, dass es genossen werden kann, dass es die Zeit bekommt, die es braucht. So wie wir auch vorhin beim Gebet hatten wir die Stille. Ja, es sind jetzt vielleicht nicht die üblichen Vorbeter da, aber vielleicht ist auch das ein Hinderungsgrund, wenn man denkt, ja, abgehandelt, fertig. Sondern es wollen die ureigensten Empfindungen ganz vorsichtig hinaus. Und dann darf man gespannt sein, was passiert. Es ist nicht einfach so Tradition oder Wiederholung, sondern es ist immer etwas Erfrischendes und Neues, wenn wir im Heiligtum sind. Es ist nichts, was uns langweilt. Und wenn du diese Langmut üben möchtest, einfach weil es gut ist, dann mach doch mal Folgendes. Beim nächsten Einkauf suchst du dir im Supermarkt oder im Geschäft nebenan, wo mehrere Kassen sind, suchst du dir die Kasse aus, wo am meisten Leute stehen. Also etwas, was mir total widerstrebt. Ich berechne vorher ganz genau, wo komme ich schneller dran. Ich berechne den Einkaufswageninhalt, die Schnelligkeit der Kassiererin und so weiter. Und dann ärgere ich mich, wenn es nicht stimmt. Kennt ihr das? Ja, ne? Klar. Macht mal bewusst den Schritt dagegen. Und nehmt euch mal Zeit und sagt, ich genieße das jetzt. Das ist ein bisschen verrückt, ich weiß, aber das macht das deutlich. Was im Leben hecheln wir denn hinterher, damit das Leben uns nicht entfleucht? Es ist doch hier, es ist doch da, jeden Augenblick. Es kann gar nicht weglaufen. Aber wenn ich das und das noch machen muss, dann warum muss ich denn das und das noch machen? Damit das Leben mir nicht entfleucht? Aber es ist doch da. Eile darf niemals zum Selbstzweck werden. Dann zerstört sie Leben. Sicherlich ist es auch angebracht, hin und wieder Eile zu haben. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber wenn, dann bewusst, weil es dran ist. Und nicht, weil es so ein unbewusster Lebenszweck geworden ist. Das nächste ist, treibe andere nicht zur Eile an. Wenn der andere seine Zeit braucht, die er braucht, dann gönnen sie ihm. Ich weiß, das gilt auch nicht universell. Manchmal ist es gut. Aber ich selbst habe gerade in der Anfangszeit meiner Ehe es genossen, dass Gritti im Gegensatz zu dem, was ich bisher gewohnt war, mich nicht angetrieben hat zur Eile. Sondern ich selbst mich einbalancieren konnte in dem, was ich tat. Das ist spannend. Und so habe ich auch gelernt, Grit nicht zur Eile anzutreiben. Ich glaube, ich habe es am Anfang gemacht, oder? Das ist nicht mehr schon so lange her. Das muss man erst mal lernen. Das ist nicht einfach. Weil der andere, gerade mit dem man zusammenlebt oder mit dem man mehr zusammenlebt, da möchte man doch gemeinsam was machen, es muss im Zeitplan passen und dann kommt das ganz normal vor, das ist ganz, ganz alltäglich. Aber dem anderen die Zeit zu geben, die er braucht, ist ganz wichtig. Dritter Tipp. Wenn du Eile hast, hast du ja meistens etwas geplant. Na, da muss das und das und das, da muss man Geburtstag vorbereiten, das und das, ganz klar. Logisch, braucht Koordination, braucht Zeit, manchmal muss es etwas schneller gehen, manchmal muss man eher aufstehen und so weiter und so fort, ganz klar. Aber wenn ich mich festlege in meinen Planungen, wer sagt denn, dass diese Planungen gescheit sind? Ich plane mein ganzes Leben zu und ich verplane es und Gott kann nicht reinsprechen. Das macht keinen Sinn. Wenn ich doch gerade von diesem Heiligtum lebe, in dem Gott spricht. Ich sage ihm, wie es gut ist. Das macht keinen Sinn. Es ist viel besser, wenn er uns sagt, was gut ist. Und wir planen zwar, aber wir sagen jederzeit, Gott, wenn du planst, ist es am besten. Und bei aller Planung, die ich mache, ich will offen sein für das, was du planst. Und dann kann was dazwischen kommen und dann wissen wir, wahrscheinlich hat Gott geredet, okay, disponiere ich um, plane neu. Sei nicht zu festgelegt in deinen Planungen. Gott sorgt. Gott plant besser, als du es je könntest. Nächster Tipp. Woran erkennt man einen heiligen Bereich? Also zum Beispiel, ein im gewissen Sinne heiliger Bereich ist oben der Kinderstundenraum, weil da zieht man sich die Schuhe aus. Das macht man nicht ohne Grund. Die Priester im Heiligtum sind grundsätzlich barfuß gelaufen. Selbst andere Religionen kennen das, dass man im Heiligtum die Schuhe aus hat. Wie gesagt, es ist in Äußerlichkeiten, aber das Wichtige ist, unser Inneres zu bauen. Ich habe es genossen, wir hatten jetzt diesen Herbst unsere Wohnstube neu gemacht und da habe ich den Fußboden nochmal abgezogen, das ist ein Holz, also Dielenfußboden, ganz normal, und hatte ihn gefirnest. Und Firnis braucht ja eine Zeit zum Trocknen. Da braucht man Langmut. Und wir dachten, so 14 Tage ist schon gut, okay, dann passt das, und dann haben wir Zeitung ausgelegt und festgestellt, immer noch ölig. Was macht man? Okay, man will ja wieder in die Wohnstube rein. Also die Langmut ist auf eine Geduldsprobe gestellt worden. Und dann haben wir uns die Schuhe ausgezogen und sind immer also mit Socken in diese Wohnstube rein. Und witzigerweise, heute ist es 2 Monate her und noch länger, ich ziehe immer noch die Schuhe aus und genieße es, diese Wohnstube barfuß zu betreten. Das ist ein cooles Gefühl. Es ist schön, einen Bereich zu haben, der besonders ist. Und so könnte es sein, dass zu Hause bei euch ihr einen Bereich habt, den ihr zum Beispiel zur Sockenzone erklärt. Einfach, weil es gut ist, Bereiche abzugrenzen, weil dort etwas Besonderes passieren darf. Unser Gottesdienstraum ist etwas Besonderes. In Kirchen ist es noch viel besonders, weil dort zum Beispiel, wenn Menschen in eine Kirche hineingehen, dann gibt es dort ein Weihwasserbecken, also dieses symbolische Becken für die Reinigung des Vorhofes. Dann bekreuzigen sich Leute, weil sie wissen, sie betreten etwas, was eigentlich heilig ist. Und sie knien hin. Und so gibt es Gesten, die uns helfen, unser innerstes Heiligtum zu betreten. Nicht, dass wir das hier tun sollten oder müssten, aber überlegt mal, wie ihr hier reinkommt. Nichts unterscheidet sich von dem normalen Alltag. Ich weiß nicht, ob das förderlich ist. Es ist schön, natürlich, aber wäre es nicht besser, wenn uns bewusst würde, wenn ich hier reingehe, dann erwarte ich in dieser Zeit, die vor mir liegt, etwas, das Gott zu mir spricht. Und in dieser Erwartungshaltung mache ich die Tür auf und die Sinne sind wach. Und ich bin gespannt, wie Gott in mir wirken wird. Und das könnt ihr in eurem Inneren natürlich jetzt ausmalen, wie ihr wollt. Ihr könnt davon träumen, ihr könnt es ausgestalten und vielleicht wird auch etwas, was ihr davon, wie ihr das seht, könnte man auch mal diskutieren in einer Gemeinde schon und sagen, okay, das wäre der Sache angemessen und würdig. Vielleicht. Die Geschichte, die ich gelesen habe mit der Verklärung Jesu, die hat also zum einen ganz deutlich uns gemacht, es geht hier nur, wenn man Zeit hat. Und das Schöne ist, wenn ich ins Heiligtum Gottes trete, dann wünsche ich mir die Zeit. Ich nehme mir Zeit. Ich genieße es, da zu sein. Ich bin glücklich. Und von diesem einen Moment lebe ich wieder Tage und Wochen und Monate. Und dann kommt die Stimme aus dem Himmel, aus der Wolke, die spricht: Dies ist mein geliebter Sohn. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal gehört habt, dass ihr einfach so geliebt seid. Die geliebte Tochter, der geliebte Sohn. Einfach nur Liebe. Was ist Liebe noch? Also, worin äußert sich Liebe? Sagt mal Hinweis, also gibt mal so ein paar Tipps. Worin äußert sich Liebe? Zum Beispiel auf dem Bahnhof. Ja? Da kommt jemand mit dem Zug an und auf dem Bahnhof wartet jemand. Was passiert dann? Zugtüren gehen auf, also der Zug hält, klar. Die Zugtüren gehen auf, eine Masse Leute quillt raus. Und dann gehen die Blicke desjenigen, der wartet, gehen suchend über die Menge. Und irgendeiner, der aussteigt, der sucht genauso. Und das Spannende ist, ja, kurzer Augenblick, Blick gefunden. Was passiert dann? Genau. Es ist so, dass wenn man liebt, die Nähe sucht. Und die zeigt sich zum Beispiel in einer Umarmung, in einem Kuss. Einfach mal, was weiß ich, Männer sind da vielleicht ein bisschen robuster, sie knuffen sich, sie machen irgendwas, irgendwelche Figuckchen, aber sie berühren sich. Und sie sind glücklich. Diese Nähe ist eines der Sachen, die kann man nicht beschreiben. Es entfaltet eine eigene Wirkung. Ich bin der Meinung, die ganze Natur sucht diese Nähe. Alles, was lebt, sucht Nähe. Und das Einzige, was uns von der Nähe abhalten kann, was die Natur von der Nähe abhalten kann, ist Gefahr. Ist gefressen werden. Ist Unglück. Und so ist dieses Leben bei Menschen wie bei den Tieren, bei den Pflanzen weiß ich nicht genau, ist ein Hin- und Herweben zwischen Nähe und Abstand. Wenn man nah ist, ist man verletzlich. Man verletzt sich, Abstand. Man braucht aber Nähe, also geht es langsam näher und dann wie so ein Igel, ja, wieder Stacheln rein und oh. Und wenn man zu sehr verletzt ist, dann kann man nur noch mit Abstand leben. Aber es ist unglücklich, weil ich die Nähe nicht mehr habe. Und es ist ein wunderbares Geschenk, wenn man Nähe genießen kann, ohne verletzt zu werden. Wenn das in einer Partnerschaft zum Beispiel gelingt, ist das himmlisch. Wenn das unter Freunden gelingt, einander zu respektieren und einfach nicht zu verletzen, dann ist das unbeschreiblich kostbar. Und genau das passiert hier im Heiligtum. Gott spricht: Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Wohlgefallen. Ich bin ihm ganz nah. Ich gebe ihm die Nähe, die er braucht. Bei all den Menschen, die ihn verletzen ringsherum, bin ich der, der ihm diese Nähe gibt. Könnt ihr das vielleicht ein Stück nachvollziehen, wie wichtig diese Nähe ist? Ich weiß nicht, da fällt es mir schwer, jetzt Tipps zu geben dazu, weil die Gefahr des Verletztwerdens ist sehr groß. Ich habe die Nacht einen Traum gehabt. Es war wieder einer der, der Träume, die man manchmal hat, wo man denkt, hier ist etwas Heiliges. Das merkt man sich. Es gibt auch Menschen, mit denen man nicht so gut auskommt. Mit denen man ein Problem hat. Ich weiß nicht, habt ihr auch solche? Hin und wieder? Kann vorkommen, ja. Ist halt so im Leben. Ist nicht schön, aber ist halt so. Und ich weiß auch nicht, warum man sowas träumt. Aber ich träumte, ich bin draußen beim Wandern und neben mir wandert eine Person, mit der ich nicht so gut auskomme. Und wir erzählen so unbefangen und so erfrischend, dass wir einfach ganz nah beieinander sein können. Die Schultern berühren sich und ich dachte, es kann nicht sein, das ist unwirklich. Und die Nähe war da. Und es war gerade in diesem erfrischenden Gespräch kein bisschen, aber du musst doch so und so sein und nein, mach das lieber so, sondern einfach nur ein Dasein und ein von sich geben, ein Erzählen, ein Teilnehmen, ohne den anderen zu verletzen. Und ja, das kann nicht sein, das ist nicht die Person. Und als der Traum weiterging, sah ich noch, wer ist denn das? Ich dachte, da sah ich die Person wieder, aber in einem anderen Kontext, aber wer war denn die Person neben mir? Also ich war verwirrt. Aber in dem Augenblick, wo ich das geträumt habe, wusste ich, es kann Wirklichkeit werden. Ich habe es geträumt und seit diesem Zeitpunkt rechne ich damit, dass dies Wirklichkeit wird. Dieser Traum ist ein Stück Heiligtum, in dem etwas passiert, initiiert wird, um Wirklichkeit zu werden. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Träumen, schlafen, relaxen. Wisst ihr, was ich mich gefragt habe an dem Bibeltext? Warum waren denn die drei Jünger verschlafen? Da geht es den Berg hoch, das ist erstmal anstrengend. Da ist Jesus, da weiß ich nicht, was passiert. Und da bin ich müde. Schwierig vorzustellen. Aber es scheint so gewesen zu sein. Und dann, als sie ganz wach waren, dann fällt ihnen ein, oh, hier wollen wir bleiben. Hier ist schön. Hier wollen wir drei Hütten bauen. Ich glaube, dass der Schlaf unterbewertet wird. Ich will euch das mal durch Psalm 127, Vers 1 bis 2 deutlich machen. Wenn Gott nicht das Haus baut, arbeiten seine Erbauer vergebens darin. Wenn Gott nicht die Stadt bewacht, wacht der Wächter vergebens. Vergebens ist es für euch, wenn ihr früh aufsteht, euch spät niedersetzt, das Brot der Mühsal esst. Denn so viel gibt er seinen Geliebten im Schlaf. Oder auf Lutherdeutsch, der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Oft belächelt diese Worte. Und ich glaube, da ist so viel dran. Ich selbst habe in meiner Krisenzeit vor etwas über 10 Jahren, als mein Herz etwas verrückt spielte und im Krankenhaus, habe ich diesen Deal gemacht. Ich habe gesagt, Gott, ich schmeiße den Wecker raus. Der Wecker ist kein Alltagsinstrument mehr, ein Notfallinstrument darf er noch sein. Das ist okay, aber mehr nicht. Ich gebe dem Körper so viel Schlaf, wie er braucht. Und ich gehe so zeitig ins Bett, dass ich morgens dann aufstehen kann, wenn ich muss. Und zwar von alleine. Vielleicht hat mir dieser Deal das Leben gerettet, ich weiß es nicht. Aber es hat mich sehr, sehr beschenkt. Und ich mache Mut dazu. Gebt eurem Körper und eurem Geist so viel Schlaf, wie ihr braucht. Lasst euch nicht durch einen Wecker tyrannisieren. Denn vielleicht zerstört der Wecker genau diesen Augenblick, in dem du etwas träumen solltest, was für dein weiteres Leben Bedeutung hat. Du kriegst etwas nicht zum Abschluss, was im Schlaf beackert wird. Schlaf ist eine Arbeitszeit des Geistes, die nicht unterschätzt werden darf. Mal brauchen wir weniger, mal brauchen wir mehr. Erkunde dies. Wann braucht dein Körper oder dein Geist mehr Schlaf oder mehr Ruhe, manchmal weniger? Und immer ist man in Action. Ja, ich muss doch die Welt retten. Da ist meine Familie, da muss ich mich kümmern, dass alle versorgt sind. Ich muss die Gemeinde retten, dass die nicht untergeht. Ich muss meine Ehe retten. Ich muss gucken, dass meine Enkel nicht versauern. Meine Kinder, auch wie geht's denen? Nichts musst du retten. Nichts kannst du retten. Weil was mit Krampf festgehalten wird, wird man verlieren. Ich habe, wenn es um Träume geht, ich habe ja schon einen erzählt, aber ich erzähle nochmal einen. Als wir dieses Haus gebaut haben, wir haben es gekauft und dann ging es los mit uferlos, endlosen Renovierungsarbeiten, Tonnen von Steinen, ich glaube es waren über 150, 200 Kubikmeter Schutt, die hier rausgetragen wurden. Es war Arbeit ohne Ende, es nahm kein Ende. Und wir waren echt alle herausgefordert, das zu meistern, auch nicht nur körperlich, kräftemäßig, sondern auch finanziell war es eine Herausforderung. Und in dieser Zeit hatte ich mehrfach Träume von einem himmlischen Haus. Ich wusste, es bezieht sich auf die Christuskirche, aber die Christuskirche, die ich im Traum gesehen habe, war viel schöner. Ich hätte sie malen können, in dem Augenblick, wo ich es geträumt habe, hätte ich sie malen können. Und ich habe dann überlegt, oh, jetzt baue ich so ein Rumpelhaus. Und dabei steht mir vor Augen so etwas Prachtvolles, Schönes. Und ich war aber trotzdem getröstet und habe gesagt, ich weiß, das Innere ist so prachtvoll und schön. Und wenn das Äußere nur ein bisschen rankommt, soll es gut sein. Und ich habe geträumt, das ist so ein Riesensaal gewesen. Und hatte jeder seine Bestimmung gehabt. Die Einrichtungsgegenstände, all das hat gepasst. Und manchmal habe ich geträumt, es waren auch in diesem Haus ganz verwinkelte Gänge. Manchmal musste man sich erschleichen, man musste sich bücken, man musste reinkriechen. Und es waren kuschelige Räume und es waren also in einer Enge genauso gut wie in einer großen Weite, war alles vorhanden. Und diese Träume haben die Kraft gegeben, Unmengen. Weil ich wusste, dieses Bauen lohnt sich, es ist gut. Und so sind Träume nicht zu unterschätzen. Und hier steht es geschrieben, wenn Gott nicht das Haus baut, bauen die Baumeister umsonst. Und so ist es auch im Leben. Wenn ich etwas krampfhaft machen will, rutscht es aus meinen Händen. Ich kann es nicht festhalten. Ich kann keinen Mensch festhalten, keine Partnerschaft festhalten. Ich kann nichts. Ich bin aufgeschmissen. Es wird mir aus den Händen rutschen und ich werde verzweifeln. Aber wenn ich es loslasse, dann passiert etwas Eigenartiges. Das Leben kommt zurück. Wisst ihr, jedes Tier, ich habe mich schon immer gefragt, wie kommt es, dass die Tiere so neugierig auf den Menschen sind? Die kommen ran. Der Vogel, der weiß, na klar, vielleicht kriegt er was zu fressen, aber er ist trotzdem neugierig. Er guckt. Wer ist das? Ein bisschen Furcht, könnte er verletzt werden? Oder die Katze, die dann ankommen von Nachbars, ganz vorsichtig, man darf keine Bewegung drauf zumachen, sondern man lässt sie kommen. Dann reicht man ihr vielleicht die Hand, dann schnuppert sie dran, schmiert ein bisschen Duftstoff ran, schleicht um die Beine und geht wieder, wann sie will. So ist das Leben. Wenn man es lässt, kommt es einem entgegen. Wenn man es festhalten will, entwischt es. Und deswegen ist es so gut, Gott gestalten zu lassen. Keine Erwartungen überhaupt Erwartungen an den anderen zu stellen. Denn in jedem Gespräch würden diese Erwartungen herausquellen. Der andere fühlt sich angegriffen und entweicht. Aber wenn diese Erwartungen zurückgedrängt werden, sondern wenn ich erzähle, was Gott mir ist, was ich an Gutem erlebe. Und wenn ich in dem anderen Gutes sehe, wenn ich in ihm sehe, wie auch Gott in ihm wirkt, und man tauscht sich darüber aus, dann spürt man diese Nähe, die man hat. Unter uns Christen äußert sich das, also Paulus hat es geschrieben, in dem Bruderkuss zum Beispiel. Ja? Also wir praktizieren den nicht, aber zumindest gibt es so eine Nähe, man kommt sich etwas näher und freut sich dran. Wie gehst du schlafen? Also ich gebe zu, ich habe auch nicht die besten Gewohnheiten. Ne, da liegt neben mir das Handy. Das wird dann zwar im Schlaf, wird das dann wirklich alles totgestellt, dass nichts anrufen kann. Absolut, Ende. Aber ich gucke schon mal vor dem Schlafen drauf, ganz logisch. Wer macht das noch? Vielleicht der eine oder andere, ja. Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt schlimm ist. Also ich bin ja auch selbst in mir am Experimentieren, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und das kann man nur ausprobieren und da kann man nur Fehler machen. Ist doch klar. Aber zum Beispiel, na klar wissen wir, Gott ist da. Und Gott kann diese Zeit des Schlafens bewusst nutzen, um uns in sein Heiligtum zu führen. Dann ist es gut, diese Nacht auch in Gottes Hände zu geben. Ihm gute Nacht zu sagen. Das ist okay. So wie Samuel im Tempel, der war da und auf einmal hört er die Stimme, Samuel. Und er dachte, der Priester Eli ist das gewesen. Da hat Gott zu ihm gerufen. Und der Priester Eli kriegte das mit irgendwann und sagte, beim nächsten Mal, wenn dann nochmal die Stimme kommt, sagst du einfach, Herr, ich höre. Und dann spricht Gott im Schlaf, im Traum, in der Nacht. Ganz spannend. Dort erfahre ich Wegweisung und Heilung. Vielleicht ist es gut, maximal zwei Bitten mitzunehmen für den Schlaf. Ich weiß nicht, wie eure Gebetsliste ist. Hat ja so eine riesige für das und das und das und das. Reduziert euch mal. Macht mal ganz wenig. Viel hilft nicht viel. Zwei. Was ist für euch selber am wichtigsten? Da geht es zum Beispiel, dass man körperlich ein Leiden hat, wo man leidet drunter. Ist das wichtig? Dann wäre das eine Bitte für sich selbst. Und eine andere Bitte wäre für einen der Menschen um einen herum, die einem besonders am Herzen liegen, wo man besondere Probleme hat, was einen wirklich drückt. Kann auch Dank sein. Und da nochmal so eine Bitte, einen Wunsch ausgesprochen. Und das reicht. Mehr nicht. Weniger ist mehr. Und wenn man dann aufwacht, was ist dann? Scheiß Morgen. Schon wieder geht's los. Arbeiten. Oh, furchtbar. Ich glaube, da ist es gut, diesen Morgen mit einer gewissen Müdigkeit. Die Jünger waren ja auch müde hier, ne? Ist ja okay. Aber als sie dann ganz munter geworden sind, dann haben sie gesagt, hier ist es schön, den Tag zu begrüßen, Gott zu begrüßen und sagen, Gott, danke für die Zeit, die ich füllen darf oder die gefüllt wird. Und ich möchte dich erleben an diesem Tag. Ich möchte Begegnungen haben. Ich plane durch. Ich habe schon alles geplant. Aber wenn du etwas anderes hast, dann sag es mir. Ich will aufmerksam sein. Ich will gucken, was du an mir an diesem Tag vor die Füße legst. Es ist etwas Wunderbares, diese Erwartungshaltung zu haben und immer wieder bereit zu sein, diese kurzen Augenblicke ins Heiligtum zu gehen. Wenn man jemand geholfen hat und es war gut so, dann ist man für einen kurzen Augenblick im Heiligtum, weil man spürt es. Es ist das Sehen, das Riechen, das Schmecken. Die Sinne werden angesprochen. Es tut einem gut. Und ein letzter Punkt im Heiligtum ist die Stille. Nicht nur die Stille, wenn man auf den Berg geht, entfernt man sich ja von dem ganzen Menschengewühl. Jesus um sich herum hatte ständig nur Menschen, ich möchte das und ja, du und Hosianna und alles mögliche, ja, und Einflüsse ohne Ende. Da müssen wir nicht nach Jerusalem fahren, das haben wir auch hier in Weißenfels oder in Halle oder sonst wo, kein Problem. Der Tag ist gefüllt mit Eindrücken ohne Ende. So ist es bei mir zumindest. Und zum einen freut man sich drauf. Es ist schön, Eindrücke zu empfangen und das eigene Leben zu bereichern, aber manchmal wird es auch, manchmal reicht es. Und dann möchte ich mich einfach nur hinsetzen und möchte einfach nur nichts machen oder irgendwas Geistloses oder irgendwas, wo ich die Gedanken hängen lassen kann. Und dafür ist Stille gut. Jesus ging in die Wüste. In der Wüste ist vielleicht bis auf den Wind, der pfeift, und der Adler, der kreist, der seinen Schrei loslässt, ist Stille. 40 Tage Stille. Keine äußere Anregung. Da kann das Innere wirken. Diese Stille empfinde ich für mich als ganz wichtig. Ich brauche immer wieder auch Rückzugsmomente, wo ich Stille habe. Eine Gedankenstille. Eine Ruhe, ohne dass ich von außen beeinflusst werde. Das sind zum Beispiel so Momente, wo dann Einflüsse von außen kommen, die dann Musiken einspielen, die ein, was war das? Auf einmal ist der Gedankenfaden fort. Ja, ist klar. Was habe ich letztens gesagt, zuletzt? Das ist verständlich, ja? So funktioniert das mit dem. Und deswegen ist Stille so wichtig. Eine Zeit der Ruhe, an dem sich alles neu ordnen kann. Wir brauchen das. Dazu zählt auch in der modernen Zeit, auch mal das Handy abzuschalten, wenn wir merken, es stört. Nicht ranzugehen, wenn jemand anruft. Ich kann ja später noch anrufen. Gedanken zu Ende zu führen. Das stille Kämmerlein, das Jesus so favorisiert, ist eine Sache davon. Es ist, einen schönen Sonntag noch, es ist elementar wichtig, um ausgewogen zu leben, um Gott begegnen zu können, um ins Heiligtum zu kommen. Und so mache ich euch Mut, äußere Einflüsse in einer geeigneten Art und Weise immer wieder abzuschalten. Einfach mal komplett sich rausnehmen und sagen, heute nicht, diese Stunde nicht. Selbst wenn es der engste Partner ist, zu sagen, das ist meine Zeit der Stille, die brauche ich jetzt. Irgendwie natürlich wurde das nicht verletzt, klar, aber es ist wichtig. Es ist wichtig für euch. Und wann diese Stille ist, das müsst ihr selbst rausfinden. Damals, die Leute in Israel hatten es einfach, ja, die hatten ihren Sabbat und dann war Ruhe. Da gab es nichts. Und das haben auch Menschen auch in vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden auch nachgemacht. Da haben wirklich Leute diesen Sabbat gefeiert, die haben sich in die Ecke gesetzt des Hauses und haben sich nicht gerührt, einen ganzen Tag lang nicht. Ich weiß nicht, ob es ihnen gut getan hat. Ich würde es jetzt auch nicht nachmachen wollen, es sei denn, im Traum spricht zu mir eine Stimme, die sagt, Peter, versuch das mal, dann überlege ich mir das neu. Aber es ist wichtig, so eine Zeit zu haben, zusammenhängt, wie auch immer. Manchmal ist es auch eine Zeit der Ruhe, man malt ein Bild, man knibbelt vor sich hin, also die Frauen können das gut. Manchmal ist es auch für mich einfach nur, mich in den Bastelkeller zu verziehen und vor mich hin zu basteln. Auch das ist Stille für mich. Es ist wichtig. Ein Gebet, welches auch für den Abend gut ist, neben diesen Bitten, die ich gesagt habe, ist, dass man sich nach dieser Herrlichkeit ausstreckt. Diese Herrlichkeit, die nur Gott zu vergeben vermag. Dass man einfach Gott bittet und sagt, bitte zeige mir deine Herrlichkeit. Mit Geruch, Geschmack, mit Augen, mit den ganzen Sinnen. So, dass es unbeschreiblich ist. Ich strecke mich aus danach, ich wünsche mir das. Ich sehne mich danach. Und dann lasst Gott handeln. Und Gott lässt sich nicht erpressen, ganz klar. Keine Ahnung, wann das passiert, aber irgendwann wird es sein, da wirst du wissen, jetzt ist ein heiliger Moment. Ich werde ihn genießen, ich werde Zeit haben ohne Ende. Ich werde mein Leben zukünftig daraus gestalten. Es ist Gott, der mir nahegekommen ist. Und so gibt es 3 Bibelstellen, die sehr deutlich von diesem Erlebnis sprechen. In Hiob heißt es, Hiob 42, Vers 5, sagte Hiob zu Gott: Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Aber nun, ist er dran? Hat mein Auge dich gesehen? Oder in Lukas 2, Vers 29 sprach der greise Simeon, nämlich in dem Augenblick, als er das Jesuskind in den Händen hielt. Da sprach er: Nun, Herr, lässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. Also ich kann in Ruhe sterben. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Dieses Heilsehen reicht zum Leben und zum Sterben. Ist es nicht toll? Und in Kolosser, das ist der letzte Bibeltext, lesen wir in Kolosser 2, Vers 9: Denn in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht.